Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins. Moin aus Hamburg, hier ist die PBM Kapitalansage. Ich bin Clemens Beer.
Und ich bin Torben Lippert. Und da wir in diesem Podcast ja über alles sprechen, was für die institutionelle Kapitalanlage, die Vermögensverwaltung und das Private Wealth Management wichtig ist, wie wir das in den ersten Folgen erklärt haben, dürfte ja für alle aus der Branche klar sein, was heute das große Thema ist. Denn am Dienstagmorgen hat ABN AMRO bekannt gegeben, Hauck Aufhäuser Lampe zu übernehmen und mit der Bethmann zu verschmelzen oder zu kombinieren, wie es formuliert worden ist. Und du, Clemens, du warst relativ nah dran, allerdings wegen einiger glücklicher Zufälle. Nimm uns mal mit.
Ja, da hast du recht. Der erste glückliche Zufall war, dass ich am Dienstag und Mittwoch ja Termine in Frankfurt hatte, andere Termine, deswegen war ich eigentlich nicht angereist. Ich war schon am Montag da und der zweite glückliche Zufall im Nachhinein war, dass ich ein furchtbares Zimmer im Hotel in Frankfurt hatte, mit sehr vielen Fenstern und erster Stock direkt über dem Taxistand. Ich habe überhaupt keinen Schlaf gefunden. Und dann kam ein dritter Zufall, naja, kann man ja fast nicht so nennen, wir sind ja gut vernetzt. Ich habe um, ich glaube, 12:30 dann eine Nachricht bekommen, dass da was im Busch ist und am Morgen die Übernahme verkündet wird. Und da ich dann eh nicht schlafen konnte, habe ich schon mal mit dem Artikel angefangen. Ja, war eine kurze Nacht.
Ja, aber eine spannende Nacht und es hat sich eben ganz gut getroffen, weil die Ad-Hoc-Meldung, die kam dann ja um 2 Uhr, glaube ich, in der Nacht, wenn ich es richtig in Erinnerung
genau,
habe.
Genau, die habe ich dann leider verpasst, weil ich dann eben, ich war um 2 Uhr noch wach und habe auch sogar die Meldung geschrieben, aber habe dann nicht mehr auf LinkedIn geguckt, weil ich eben dann keine Ad-Hoc-Meldung um 2 Uhr erwartet habe. Aber dann war das eben auch wieder so, Baustelle, Taxistand, ich bin um kurz vor 6 aufgewacht und genau, dann waren wir mit die Ersten, die Nachricht raus hatten.
Na, und du konntest sogar noch die kurzfristig anberaumte Pressekonferenz besuchen. Genau. Zwischen den Terminen.
Genau, das konnte ich noch freischaufeln. Um 12 Uhr war dann ja das Pressegespräch. Was da gesagt wurde, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber.
Genau, und vorher tauchen wir einmal in die News ab, die es sonst noch so gegeben hat.
Dann starten wir mit einem kleinen Servicehinweis für die institutionelle Kapitalanlage. Und zwar hat die BaFin in dieser Woche einen außerordentlichen Hinweis veröffentlicht, so nennt sie das ja. Dabei geht es um die Kapitalanlage der Versicherer und insbesondere um Solvency II.
Genau, und wir können uns ja einmal kurz erinnern, die Regulierung hat ja gerade erst ein Review hinter sich. Deswegen wurden auch dann Ende 2023 technische Standards veröffentlicht. Und darin hieß es unter anderem, dass die Kapitalanforderungen gelockert werden, es eine größere Unterscheidung zwischen kleinen und großen Versicherungen gibt und Vorteile für die gibt, die in grüne Anlagen investieren.
Nun hat die BaFin die Hinweise zum entsprechenden Berichtswesen aktualisiert. Die Vorgaben der BaFin sind wegen der neuen technischen Standards ab sofort gültig. Neue Hinweise gibt es dann im Herbst und dann wieder wie gewohnt jährlich.
Dann eine News aus Franken. Die Fürstlich-Castellsche Bank hat wieder 5 Mitglieder in der Geschäftsleitung. Neu dabei ist Inka Winter, die wird ab Juni Generalbevollmächtigte. Und Winter ist im Jahr 2022 als Nachhaltigkeitschefin, Chief Sustainability Officer, so heißt es dann korrekt, zu der Fränkischen Bank gewechselt. Und jetzt eine kleine Quizfrage an dich. Was verantwortet sie in der Geschäftsleitung dann wohl?
Ich würde mal tippen, Nachhaltigkeit.
Richtig, das Wertpapiergeschäft und trotzdem die Nachhaltigkeit. Das Wertpapiergeschäft kennt sie nämlich noch aus ihrer Zeit bei der Deutschen Bank und Warburg. Zuletzt war sie allerdings für ein ESG Fintech tätig. Dass sie das Wertpapiergeschäft auch übernimmt, liegt allerdings auch an ein paar Abgängen.
Da fallen mir bei der Fürstlich-Castellschen Bank 2 Namen ein. Zum einen Thomas Rosenfeld und zum anderen Christian Hille. Beide Vorstände haben ja die Bank in den vergangenen Monaten verlassen und bei beiden ist auch noch nicht klar, was sie als nächstes machen.
Klar ist allerdings, wie es jetzt bei der Fürstlich-Castellschen Bank in der Geschäftsleitung weitergeht. Die hat nämlich mit Winter wieder 5 Mitglieder. Vorstand Stefan Witschisk, Generalbevollmächtigten Markus Recher und Marcel Dick sowie den Vorstandssprecher Ingo Mandt. Und der war ja vor einiger Zeit auch noch Aufsichtsratschef. Dann allerdings für den Umbau der Bank interimsweise in den Vorstand eingesprungen und ist jetzt ja immer noch Mitglied der Geschäftsleitung.
Ist denn die verordnete Neuausrichtung der Bank erfolgreich? Unter anderem gibt es ja weniger Standorte im Fränkischen, aber die Fürstlich-Castellsche hat auch einen zusätzlichen Standort in Frankfurt eröffnet.
Ja, zumindest mit Blick auf die Zahlen funktioniert die Neuausrichtung, denn seit der Neuausrichtung ist das Bankgeschäft erstmals wieder eigenständig profitabel.
Dann springen wir mal einige hundert Kilometer weiter in den Norden, und zwar wird Donner und Reuschel seinen nördlichsten Standort aufgeben. Der Mietvertrag des Kieler Büros läuft zum 31. März 2026 aus und wird nicht verlängert. Das hat uns ein Sprecher der Bank bestätigt. Die Kunden werden von den gleichen Beratern und auch weiter vor Ort betreut, heißt es. Die Zentrale in Hamburg ist ja auch nicht weit weg. Donner und Reuschel hat dann auch noch weitere Standorte in München, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Bremen und in Luxemburg.
Ja, und geleitet wird der Standort im Norden ja sowieso schon länger aus Hamburg heraus, wenn ich mich nicht irre, oder?
Ja, da hattest du Ende 2022 drüber berichtet. Peter Klose, der war damals noch Bereichsleiter Private Banking im Norden bei Donner und Reuschel, und der war von Kiel aus tätig. Er ist ja im vergangenen Jahr zu Rothschild & Co. gewechselt, und seitdem verantwortet Lars Bachmann neben Hamburg auch das Kieler Geschäft aus der Hansestadt heraus. Dass Privatbanken ihr Filialnetz ausdünnen und sich dann ja eher in die Metropolen zurückziehen, ist ja kein ganz neuer Trend. In Kiel ist damit auch nur noch eine Privatbank mit einer Niederlassung vertreten, und zwar Julius Baer.
Und das Schweizer Mutterhaus von Julius Baer, das lotet im Moment eine Übernahme aus. Anscheinend hat die Bank einen Blick auf EFG International geworfen. Das berichten mehrere Medien wie Bloomberg und berufen sich da auf Informationen von, ja, man sagt ja so schön, Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Und laut diesen Personen gibt es zwischen der Zürcher Bank und EFG International in den vergangenen Wochen schon einige Gespräche. Und das Ziel ist eben ein Zusammenschluss.
Wie sicher ist denn der Deal schon, oder wie konkret sind die Verhandlungen?
Ja, die Frage kann ich dir nicht so ganz klar beantworten. Da scheiden sich nämlich so ein bisschen die Geister bei den Medien. Nach den ersten Berichten vermeldete unter anderem Reuters dann, dass die Banken die Gespräche schon wieder gestoppt haben. Auf der anderen Seite hat Finnews berichtet, dass die Verhandlungen sehr wohl noch laufen und eine Entscheidung bald fallen würde.
Und die Banken, die äußern sich wahrscheinlich wie gewohnt nicht dazu.
Richtig. Bei solchen Übernahmegerüchten ist das natürlich meistens der Fall, und dementsprechend wurde auch von offizieller Seite nichts kommentiert. Der Kurs der börsennotierten EFG International hat allerdings dann ein bisschen angezogen, und bei einer Fusion würde da natürlich ein ganz ordentliches Schwergewicht entstehen. Das verwaltete Vermögen lägt dann bei etwa 600 Milliarden Franken. Und noch so eine kleine Verbindung: der EFG-Chef Giorgio Pradelli gilt als möglicher Nachfolger von Philipp Rickenbacher. Der muss ja bei Julius Baer wegen den Verwicklungen rund um die Signa-Pleite gehen.
Und damit kommen wir auch schon zu unserem Schwerpunktthema, über das wir eingangs schon gesprochen haben. Torben, wie überrascht warst du denn, als du am Dienstagmorgen die Nachricht von der Hauck Aufhäuser Lampe Übernahme durch die ABN AMRO gelesen hast?
Ja, überrascht zum einen, weil du schon so früh gearbeitet hast, und zum anderen überrascht über den Inhalt dessen, was du geschrieben hast. Aber mit ein bisschen Abstand muss ich schon sagen, ja, das passt schon irgendwie, weil so ein paar Indizien hatte es ja bei beiden Häusern gegeben, dass da durchaus in Sachen Zukäufe oder Übernahmen was möglich wäre.
Ja, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Wir hatten hier in der ersten Folge von der Kapitalansage über das Interview mit Stefan Meine gesprochen. Mhm. Und da gab es dann auch schon Signale von der Bethmann Bank, wann denn dann mal das Interview veröffentlicht wird. Das wollte man sicherlich, bevor diese Nachricht kommt, dann auch vom Tisch haben. Und da drin hat Stefan Meine ja auch nochmals betont, daraus hat die ABN AMRO auch nie einen Hehl gemacht, dass man grundsätzlich den Markt auch nach möglichen Zukäufen sondiert. Und Hauck Aufhäuser Lampe hat, glaube ich, auch jeder mitbekommen in den vergangenen Monaten, haben medial sehr getrommelt, immer wieder betont, auf was für einer Wachstumsschiene sie sind, und haben auch kräftig eingestellt.
Ja, und ein paar Gerüchte hat es ja auch immer darum gegeben, dass der Eigner Fosun als großer Konzern vielleicht sich irgendwann von der deutschen Banktochter trennen könnte, und das ist dann ja passiert. Aber jetzt gucken wir vielleicht einmal gerade auf die Zahlen zu dem Deal. Das verwaltete Vermögen der Bethmann, das lag zuletzt ja bei 44 Milliarden Euro. Hauck Aufhäuser Lampe doch ein bisschen kleiner mit 26 Milliarden Euro. Bethmann hat 13 Standorte, Hauck Aufhäuser Lampe ein paar weniger, nämlich 11. Und bei den Mitarbeitenden überflügelt Hauck Aufhäuser Lampe die Bethmann Bank, also die ABN AMRO-Tochter in Deutschland, dann doch relativ deutlich. 1200 sind es bei Hauck Aufhäuser Lampe, 730 auf der anderen Seite. Das muss man allerdings natürlich so ein bisschen relativieren, weil die Bethmann ja eine Niederlassung der ABN AMRO ist. Dementsprechend sind sicherlich auch ein paar Funktionen bei der Konzernmutter angesiedelt. Und profitabler ist übrigens laut der Geschäftsberichte die Hauck-Aufhäuser Lampe. Die hat zuletzt einen Gewinn von deutlich über 100 Millionen Euro verzeichnet. Das Bethmann-Ergebnis, ja, das kann man da immer so ein bisschen schwer bewerten, weil es natürlich eine Niederlassungsgeschichte ist und dementsprechend nicht ganz klar ist, wie was verbucht wird. Aber das Bethmann-Ergebnis, das tänzelt dann doch eher um die schwarze Null herum. Aber wie gesagt, das muss man da ein bisschen relativ sehen.
Du hast eben die Standorte erwähnt. Und die Frage nach einem künftigen Standortnetz ist ja nur eine von vielen, die sich aufdrängen bei so einer Fusion und die auch bei dem Pressegespräch unbeantwortet blieben. Wir haben ja einen kleinen Eindruck von der PK für Sie. Wir hören hier Hans Hanegraaff, Sprecher der Geschäftsleitung der ABN AMRO Deutschland.
Ja, Sie haben ein paar Fragen gestellt, da würden wir jetzt nicht drüber sprechen. Das ist alles Hauck-Aufhäuser Lampe. Da können wir leider heute auch nicht drüber reden. Können wir gerne nochmal auf einen anderes Zeitpunkt später. Auch hier möchten wir das gerne nicht so detailliert sprechen. Ja, auch hier geht es ein bisschen zu früh, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Torben, eigentlich sind wir dann mit dieser Podcast-Folge auch mindestens eine Woche zu früh. Nein, Scherz. Dann wollen wir das jetzt mal so ein bisschen aufdröseln, was da an Fragen kam. Bleiben wir zunächst bei den Standorten. Stefan Meine, Geschäftsleitungsmitglied der Bethmann Bank, hat naturgemäß versucht, dieses Thema ein bisschen klein zu halten, weil da geht es dann ja eben auch um vielleicht Personaleinsparung, Personalkürzung. Er hat gesagt, wenn wir in großen Städten zwei starke Teams haben, sind wir froh. Aus welcher Immobilie die dann in einigen Jahren agieren, werden wir sehen. Ob das ganz so einfach ist, werden wir auch in den kommenden Jahren sehen. Hauck-Aufhäuser Lampe hat jedenfalls kräftig eingestellt in den vergangenen Monaten. Und zumindest, wenn man sich jetzt auf die Karte guckt, wir haben das auch veröffentlicht, dann sieht man, die ABN AMRO schließt einige weiße Flecken, vor allem in Westfalen. Das ist ja der Heimatmarkt vom ehemaligen Bankhaus Lampe. Ich sage bewusst ABN AMRO, weil ja noch gar nicht feststeht, wie diese neue Struktur genau aussehen wird. Es kam eine Frage auf der PK auf, wie wird denn das Kind nach der Hochzeit heißen? Dabei steht laut den Verantwortlichen noch nicht mal fest, ob es dann ein Kind ist, das unter einem Namen agiert. Die ABN AMRO fährt eine Mehrmarkenstrategie, auch nicht nur in Deutschland mit der Bethmann Bank, auch in anderen europäischen Ländern. Da wurde gesagt, man habe großen Respekt vor erfolgreichen Marken. Ich bin gespannt, ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Name Hauck-Aufhäuser Lampe so beibehalten wird. Torben, du hast dich umgehört in der Branche, wie denn die Übernahme bewertet wird. Was waren denn da so die Reaktionen?
Ja, während du in Frankfurt mittendrin warst, war ich am Telefon und habe vor allem dann ein paar Leute aus der Branche, wie du gesagt hast, schon angerufen und auch Unternehmensberater. Die sind bei solchen Fusionen ja oft mittendrin. Dementsprechend haben auch nicht alle Unternehmensberater dann geantwortet, als ich angerufen habe, weil sie eben auch Teil dieser Fusion sind oder waren. Aber grundsätzlich war die Auffassung von denen, die sich geäußert haben, ABN AMRO kauft für Bethmann und damit das deutsche Wealth Management vor allem Assets. Denn zwar geht auch das deutsche Verwahrstellengeschäft der Hauck-Aufhäuser Lampe an ABN AMRO, aber die luxemburgischen und irischen Asset Servicing Einheiten sind explizit nicht Teil des Deals. Die bleiben nämlich bei Fosun. Und weil auch die Hauck-Aufhäuser Lampe Investment Bank ja eher eine Nische besetzt im Mittelstandsbereich, bleibt dann eben vor allem das Private und Corporate Banking. Und die Rechnung ist natürlich ganz einfach. Hat eine Bank mehr Assets, dann werden gewisse Fixkosten im Verhältnis ein bisschen günstiger und können aus einem größeren Pool, aus einem größeren Asset-Pool refinanziert werden. Jedenfalls, wenn die Marge im Provisionsgeschäft dann eben konstant bleibt.
Ja, und da ist Stefan Meine ganz zuversichtlich. Darüber hat er sich nämlich geäußert zu der Geschäftslage und auch zu den Fixkosten, die dann eben reduziert werden können. Da hören wir auch nochmal ein Zitat aus der Pressekonferenz.
Ich glaube, man muss eine gewisse Größe haben, um auch die richtige Investitionsbasis eben für Zukunftsinvestitionen eben durchführen zu können. Regulierung, Software, IT, Digitalisierung. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Markt sich konsolidiert und man kann auch gutes Geld verdienen.
Insgesamt sollen sich durch die Übernahme für die ABN AMRO 60 Millionen Euro an Synergien ergeben. Allerdings hat Hans Hanegraaff nicht weiter erklärt, wie die berechnet wurden und auch wie die sich auf Kosten- und Ertragssynergien aufteilen. Mehrfach betont hat er aber, dass es sich um eine Wachstumsstrategie handelt. Also es geht nicht primär um Kosteneinsparung.
Ja, apropos Kosten, über das Thema haben wir ja noch gar nicht gesprochen, nämlich den Kaufpreis. 672 Millionen Euro vorläufig zahlt ABN AMRO an den bisherigen Hauck Aufhäuser Lampe Eigentümer, also Fosun. Und wenn man jetzt mal einfach ganz vereinfacht gegenrechnet, dann hat Fosun mit dem Verkauf tatsächlich einen Gewinn gemacht. 210 Millionen Euro hat Fosun 2016 nämlich für Hauck und Aufhäuser gezahlt. Und dazu kommen dann nochmal 200 Millionen Euro, die Fosun für die frühere Oetker Bank Lampe gezahlt hat. Also deutlich weniger als der kolportierte Übernahmepreis.
Ja, und dass Fosun die luxemburgische und irische Tochter im Asset Servicing behält, wurde auch so als Zeichen dafür gedeutet, dass es eben kein Verkauf aus der Not heraus war. Die Bethmann Bank scheint wohl auch in diesen Geschäftsfeldern interessiert gewesen zu sein. Alles zur Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe lesen Sie auf unserer Website. Sprich, alle Infos zum Deal, eine Detailanalyse und die Stimmen der Verantwortlichen. Die Links zu den Artikeln finden Sie wie immer in unseren Shownotes.
Und bevor wir einen Blick nach vorn werfen und vielleicht mal so eine kleine Prognose treffen zumindest, wie uns Hauck Aufhäuser Lampe und Bethmann in den kommenden Wochen beschäftigen, haben wir natürlich auch noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Eigenlob stinkt, aber zumindest mal Eigenhinweise können wir ja geben. Zum einen ist nämlich die Ausgabe des Magazins online zum Download. Das haben wir in der vergangenen Woche schon gesagt. Und zum anderen verweisen wir natürlich auch gerne nochmal auf die anderen Podcast-Kollegen, die wir im Haus haben.
Richtig, es gibt neue Folgen vom Finanzgourmet mit Oliver Morath und Caro Zalkers und natürlich auch vom Großen Bild mit Family Officer Christian Hammes. Und dann haben wir noch einen letzten Hinweis in eigener Sache. Wir sind Medienpartner beim Finance Festival in Frankfurt am 19. Juni. Hörer erhalten kostenlosen Zugang mit dem Code PBM100. Einfach online bei den Ticketbestellungen eingeben. Auch den Link zur Homepage vom Finance Festival finden Sie nochmal in der Showbeschreibung.
Und am Ende der Übernahmewoche sind wir natürlich gespannt, welche Antworten es auf die Fragen gibt, die bei der Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe bis jetzt noch offen geblieben sind und unbeantwortet geblieben sind. Klar ist natürlich, dass jetzt das Thema Konsolidierung wieder mal ein bisschen hochkocht oder noch mehr hochkocht als ohnehin schon. Und das werden wir natürlich auch weiterhin verfolgen. So ein paar Wackelkandidaten oder Kandidaten, bei denen das ein oder andere Gerücht, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten herumgeschwappt ist, haben wir ja durchaus. Und da werden wir natürlich mal gucken, was passiert.
Und damit wir dabei auch wieder schnell dabei sind, brauchen wir natürlich auch Fragen, Anmerkungen und Infos von Ihnen. Deswegen melden Sie sich einfach vertraulich bei uns. Kontaktmöglichkeiten finden Sie ebenfalls in der Folgenbeschreibung oder natürlich auch auf unserer Website.
Und wenn wir dann neue Infos haben, dann hören Sie natürlich auch in der nächsten Folge von der PBM Kapitalansage. Dann entweder mit uns beiden oder mit einem von den Kollegen.
Ich bin nicht dabei, ich bin im Urlaub.
Ach ja, stimmt. Also so gut habe ich den Urlaubsplan vor Augen.
Bis dahin wollen wir uns verabschieden und Ihnen eine gute neue Woche wünschen. Wir schließen deshalb aus unserem Podcast-Studio mit dem obligatorischen Tschüss aus Hamburg.